Filmsnacks, der Podcast für chipsfressende Klugscheißer, für die selbst eine fehlende Wimper im Gegenschuss noch ein harter Filmfehler ist. Die selbsternannten Filmexperten Dirksen und Matzen, deren Lieblingsfilme Spice Girls der Film, Judge Dredd und Kindergarten Cop wie Doktortitel ihre akademisch angehauchten Lebensläufe zieren. Echt jetzt, Jungs? Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Filmsnacks. Der Podcast mit Dirksen und Matzen.
Hallo Sascha, es ist schon wieder soweit.
Moin Dennis. Ja. Ich war des Podcasts etwas überdrüssig. Also sowohl selber machen als auch hören. Ich habe die ganzen Podcasts, die ich sonst immer regelmäßig, ich konnte schon gar nicht mehr warten drauf, dass die rauskommen. Ich habe nichts gehört.
Macht ja auch nichts. Nö, also manchmal nicht. Braucht man auch einfach die Ruhe und vor allem für triste Tage, wo es ein bisschen regnet, dann hast du natürlich ein bisschen was in der Pipeline. Also ich bin ja gerade nur noch am True Crime Podcast hören und bin langsam so im Sog, dass man sogar Angst hat, alleine aufs Klo zu gehen, weil der Mörder kann überall, ja, du kannst überall, nein, Quatsch, natürlich nicht, aber es ist, ja, das ist eine ganz schön gefährliche Welt da draußen.
Ja. Ich habe ja auch eine Ersatzdroge, die tatsächlich auch in die Richtung geht. Aber da kommen wir später zu, weil da würde ich gerne ausführlicher mit dir drüber reden. Lass uns doch erstmal so eine kleine Besprechung machen der aktuellen Trailer, die es so gibt.
Genau, also wie gesagt, wir haben jetzt 2022, die Winterpause ist vorbei, also quasi nach unserer letzten Episode zu Weihnachtsfilm und jetzt geht's halt weiter und jetzt kommen ja auch mehr oder weniger die ganzen Filme, die man so sehen möchte. Ne? Ja. Also Trailer, wir haben uns ja schon so eine kleine Liste zusammengeschustert.
Eine ganz kleine,
Und die habe ich mir gerade nochmal alle reingezogen. Und gemischte Gefühle.
Ja, ich auch, tatsächlich.
Fangen wir mal mit dem ersten gemischten Gefühl an. Herr der Ringe-Trailer. Also ich habe ihn mir angeguckt, weil ich wusste noch gar nicht, dass es eine Serie, also ich wusste, dass es eine Serie in Arbeit gibt von Amazon, das wusste ich, aber dass das quasi so aussieht wie die Wanderhure mit guten Effekten.
Ja, aber du triffst es leider echt ziemlich, auf den Punkt. Also es sind so ein paar Elemente aus den alten Filmen, die man kennt, sind dann irgendwann so mit reingeschoben, hat man das Gefühl gehabt, dass man denkt so, aha, das ist ein Hobbit, aha, da ist ein Zwerg und da, ein Elb spielt auch mit, ja, das kenne ich so, das ist so ein bisschen, soll so ein bisschen das Gefühl vermitteln, so von wegen so, ja, es ist eh alles gut, es ist eh alles Herr der Ringe, aber es ist viel neuer, es sieht viel geiler aus, Herr der Ringe meets Matrix, meets, keine Ahnung, Marvel, meets Wanderhure.
Ja, also es wirkt ja halt, also ich habe den auf Deutsch gehört, den Trailer, also angeguckt auf Deutsch. Ja. Und das Erste, als sie dann da anfing zu reden, dachte ich so, oh, ganz schlimmes Theaterschauspiel. Also ich mag ja eh nicht, wenn alles so klingt, als wäre sie gerade auf der Bühne von so einem Theaterstück aus Bad Harburg, wo Kinder dazu gefoltert werden, irgendwie jetzt hier nochmal der gestiefelte Kater aufzuführen, ohne Talent. Und so dachte ich so, oh. Und dann habe ich die ersten Bilder gesehen, die ersten Schauspieler und ich sehe halt alles. Oh, also es sieht alles ein bisschen schlimm aus. Also vielleicht gibt es noch eine Postproduktion, das ist noch ein bisschen nicht so TV-Novela gute Zeiten, schlechte Zeiten mäßig aussieht. Trotz die Effekte ja okay sind, ne? Also du hast ja den Wasserfall und die Camp. Und ich glaube, das wird halt auch ein gutes Spektakel, aber alles drumherum sieht eher so ziemlich billig aus. Ja. Und daher weiß ich nicht. Aber ich bin ja ehrlich gesagt sowieso kein Herr der Ringe-Freund. Also
ich schon. Hab
ihn zwar alle im Kino gesehen. Und vielleicht muss man sich das jetzt nochmal angucken. Für mich war es ja einfach so der längste Wanderfilm der Welt. Und über halt 9 Stunden. Wie gesagt, die Schlachten und sowas, das war ja immer ganz schön, aber der Rest gibt mir einfach nichts. Und ich weiß auch nicht, ob ich es mir wirklich angucke. Ich habe ja nicht mal geschafft, mir Boba Fett anzugucken und jetzt, wo alle
durch sind, nee, ich auch nicht, aber Boba Fett kann man aber auch echt in 2 Sätzen abhandeln. Das ist einfach vor allen Dingen ist wie hier der. Wie ist die Star Wars-Serie, die es davor gab, die gut war mit Baby Yoda? Wie hieß die?
Mandalorian.
Mandalorian, es ist genau wie Mandalorian, bloß nicht so gut.
Okay.
Aber ja, sonst so ist es 1:1.
Ziemlicher Schrott.
Ja, so fand ich leider auch.
Und jetzt habe ich, Und jetzt habe ich so ein bisschen, ja, also ich glaube, die wollen jetzt diese Star Wars Kuh so hart melken, dass sie irgendwie nur noch auf den Strich gehen kann danach und auch da nichts mehr funktioniert. Weil mich, ganz ehrlich, jetzt kommt Obi-Wan Kenobi und ich habe schon mit Simon drüber gesprochen, so, was kommt denn als nächstes? C-3PO, dann haben wir noch Chewbacca, dann haben wir vielleicht noch Luke Skywalker, Year One. Und dann kriegt bestimmt auch noch das Raumschiff von Han Solo, kriegt auch noch einen Solo-Film.
Aber komm, und, wenn, wir, dann, wenn wir jetzt schon bei Star Wars sind, dann lass uns doch gleich den nächsten Trailer gucken, den, ja, wo ich auch durchwachsene Gefühle habe. Und zwar wusste ich nicht, dass es da was gibt, du hast mir das gerade geschickt. Und zwar Lightyear, den Buzz Lightyear.
Ich liebe es.
Wirklich?
Ich liebe es. Ich finde, also mittlerweile ist da kann man, glaube ich, so ein bisschen drüber sich streiten, ist ja alles ein bisschen Fanservice geworden. So.
Ja.
Sei es irgendwie, es fing an mit Ghostbusters, jetzt halt auch der Doctor Strange, da reden wir auch ja gleich drüber.
Ja.
Dann hast du, Spider-Man ist, glaube ich, so der Anführer des Fanservice und daher weiß ich noch nicht. Aber Lightyear ist halt, glaube ich, so für sich so die Geschichte, so wie Lightyear zu Lightyear. Und das finde ich eigentlich charmant und halt auch schön. Und ich fand es auch so ein bisschen, der ist auch ein bisschen düster. Und man weiß halt noch nicht, wo es halt geht. Ich weiß halt noch nicht, ob die Katze, ob mich das jetzt irgendwie so, ach, es ist wieder ein cutes Ding dabei.
Ja, aber das habe ich verstanden als Anlehnung an Alien auf jeden Fall.
Kann sein.
Ja.
Aber ich fand so von der Atmosphäre fand ich ihn toll und ich ehrlich gesagt, ich liebe auch die Toy Story Reihe. Ich finde da
natürlich sind die gut. Ja, ja, klar. Aber so eben, ich habe so Anleihen an Alien gesehen und auch ganz ganz klar an Star Wars, aber das ist nichts Offizielles, oder? Das war alles nur so.
Ich glaube, das ist halt auch so Kleinkram. Also okay. Ich weiß es selber auch noch nicht, weil es ist ja auch, glaube ich, so der erste Trailer.
Ja.
Den müsste man, glaube ich, dann mehr analysieren. Aber wie gesagt, es gibt, also ich finde es halt schön, dass es halt erstmal eine Geschichte hinter Lightyear gibt. So, ja.
Weißt du, was mich da, was da mir die gemischten Gefühle hervorgerufen hat bei mir?
Nee.
Diese zweite Ebene, die es bei Buzz Lightyear immer gab, weil in den Toy-Story-Filmen ist er halt kein Superheld, so per se, sondern er sagt bis zur Unendlichkeit und viel weiter und ist davon überzeugt, dass er ein Superheld ist. Es ist aber klar, dass er ein Spielzeug ist und das macht irgendwie diese Figur aus und das ist, darum funktioniert das und jetzt ist er auf einmal wirklich ein Superheld und mir fehlt da die zweite Ebene, dass er halt in Wahrheit einfach nur ein Spielzeug ist. Ja, also ich habe die ganze Zeit im Trailer gehofft, bitte, lass diese zweite Ebene kommen, aber sie kam nicht. Im Gegenteil, es wird immer noch schlimmer.
Ja, aber ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob die haben ja trotzdem alle eine Seele, ne? Also halt so, die sind ja halt, die sind bis zur Unendlichkeit und noch viel mehr, ist ja quasi immer nur so der Satz, der auf dem Programmierchip drauf ist.
Ja.
Aber so, wenn die ja quasi, wenn die Tür zugeht, der Mensch raus ist, leben die ja normal. So, und es kann ja deswegen halt sein, dass er tatsächlich immer schon so der Outside-Held war.
Also wenn das so ist, dann finde ich die Originalfilme auch scheiße.
Nein, die sind nicht scheiße. Boah, ich habe mich angespuckt. und nee, auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, also ich bin da, ich freue mich drauf und dann wird man, glaube ich, erst gegen Ende sehen, was das alles wird.
So, ja, natürlich, ja auch natürlich.
Nicht viel. Und Nein. Das finde ich halt auch irgendwie halt ganz gut, dass du noch nicht so wirklich weißt, um was es geht. Und so soll es ja auch sein. Ich will halt nicht den Trailer gucken. Deswegen, um halt da nochmal so kurz übers Brett zu springen,
ja.
Finde ich auch jeder Batman-Trailer gerade noch cooler, also ich gucke jetzt nicht die alle, aber sie erzählen halt auch immer das Gleiche, dass du eigentlich nicht weißt, um was es eigentlich geht.
Das ist ja auch das Schlimmste, oder? Wenn ein Trailer alles verrät vom Film.
Es ist ja meistens so. Ja. So, du hast ja im Grunde, nimm dir doch mal den Spider-Man-Trailer. Also die ganzen Serien oder die ganzen Filme sind ja mittlerweile so aufgebaut, ich muss da halt rein. Wenn du den Spider-Man-Trailer anguckst, dann ist das von Anfang an das Gefühl, oh geil, da sind Action, da sind alle Bösewichte drin. Dann sind auch nochmal vielleicht alle Spider-Mans aus den anderen Filmen drin. Und das ist natürlich so das Lockmittel. So. Und ich habe so meine Theorie für den Batman-Trailer ist, so, die bauen jetzt gerade nur so diese paar Action-Szenen halt rein, die du im Trailer jedes Mal siehst. Du siehst immer ja nur die gleichen. Matt ab und zu so ein bisschen abweichend, aber du weißt nicht, wie der Riddler wirklich aussieht. Du hast halt ihn nur maskiert und du weißt nicht, was Catwoman irgendwie für einen Auftrag da hat. Und alleine, dass der Film fast 3 Stunden geht, hat so ein bisschen dieses Gefühl, ich hatte auch mit Simon da letztens drüber telefoniert gehabt, dass der Trailer so ein bisschen aufgebaut ist wie bei Joker. So, du denkst die ganze Zeit so, eigentlich so ein Action, das ist düster, es wird böse und hast du nicht gesehen. Und dann hast du auf einmal fast einen 2,5 Stunden Film, der so eine Tiefenpsychologie halt hat und nichts mit dem zu tun hat und trotzdem erfolgreich ist. Und ich glaube, dass der so in den Interviews, die ich jetzt mit dem Regisseur so mir angeguckt habe, wird es mehr um ihn als Batman und um eine Detective-Story gehen und nicht um, wir haben jetzt wieder so einen Action Zack Snyder oder wie sie halt alle waren, sondern es wird, glaube ich, oder ich hoffe es zumindest, so ein ziemliches Joker-Ding. Und das macht mich gerade so mega interessant. Das ist halt, und das wird, glaube ich, so, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen so der, ich würde mal sagen, der Trailer-Twist, dass sie das jetzt erstmal erzählen und die Leute halt reinrennen und was ganz anderes bekommen werden.
Ja.
Die werden keinen Actionfilm kriegen, die werden so ein richtig, viele sagen ja so, das könnte ein Zodiac 7-Film werden.
Ja, oh, das wäre geil. So. Das fände ich gut.
Und das wäre richtig geil. Und ich glaube, der Riddler ist halt auch so der intellektuelle Gegner. Die anderen sind ja, weißt du, du hast Bane, das ist so ein Draufklopper. Aber der Riddler ist halt so ein richtig super intelligenter, extrem guter Bösewicht, glaube ich. Und das wird dann halt so hoffentlich in diesen 3 Stunden so eine geile Atmosphäre wie bei 7, dass du halt rätselst und am Ende da irgendwann halt draufkommst. Und das
wird der Riddler denn wieder von Jim Carrey gespielt eigentlich?
Ja, natürlich. Nein, aber wäre schon sehr, sehr, sehr gut. Ich hatte ja auch vor ein paar Tagen irgendwann mal so einen Bericht über Batman Forever gesehen.
Ja.
Dass es da auch eigentlich schon anfangen sollte, so eine Tiefe für Batman eigentlich zu bekommen. So, dass die, aber das alles rausschneiden müssen, weil die halt einen Pop-Up-Film sehen wollten für Kinder.
Ja.
So.
Das merkt man
weil
auch.
Weil Batman 1 und 2 halt nicht für Kids waren.
Ja.
So. Aber naja, egal. Ich habe mir gleich natürlich Karten für den zweiten, für die Premiere gekauft, dass ich halt nicht gespoilert werde, um was es da geht. Ja, das war meine große Angst.
Nee, du spoilerst mich.
Oh, sorry, wird passieren. Nicht. Nein, nein, nein. Gut, dann kriegen wir doch mal zu dem nächsten Trailer. Welchen hattest du denn noch im Petto?
Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Und das wurde ja, da hat man das erste Mal was von gesehen, im Kino direkt nach dem letzten Spider-Man. Was mich schon relativ geflasht hat. Und jetzt gibt's ganz aktuell eben noch 9 Trailer. Und ich finde, das sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Also einmal der Effekt, dass WandaVision auftaucht, ist natürlich super, weil sie sich mit dem Multiverse auskennt. Und dann, was ich jetzt erst gecheckt habe, ist, dass Sam Raimi den gemacht hat. Und da freue ich mich doch wirklich sehr, weil ich den Typen echt gut finde. Ich habe jetzt auch gerade noch mal alle Spider-Man-Filme geguckt, also auch die von Sam Raimi. Und die fand ich finde die alle richtig gut. Auch der dritte war besser als in meiner Erinnerung. Den fand ich damals ziemlich kacke.
Oh Gott, da muss ich den dritten vielleicht doch nochmal gucken. Also ich habe ja eher gemischte Gefühle.
Hatte ich auch, total.
Was das halt angeht, weil der dritte, da wurde Spider-Man da ein bisschen zu peinlich. Also, aber vielleicht muss man den nochmal eine neue Chance geben. Also,
als Venom, also er ist ja nicht Venom, sondern er ist so eine Art Dark Spider-Man, soll er ja auch peinlich sein. Das ist ja dieses Ding. Und ich habe richtig gelacht, als ich ihn gesehen habe. Und ich glaube, so war es auch gemeint.
Okay, das kann natürlich sein, dass man es halt damals nicht verstanden hatte.
Genau. Das Gefühl hatte ich.
Das ist ja auch, glaube ich, so, du musst die Filme meistens auch in einem Stück gucken. Wie zum Beispiel ich ja bei diesen ganzen James-Bond-Film
das hatten
nicht
wir
so
schon.
Wirklich gerafft habe. Ja, genau, ja. Dass die alle ja so richtig krass zusammenhängen. Und wenn du die dann in kürzester Zeit nacheinander guckst, dann hat das so, okay, jetzt versteht man, wo die da eigentlich hinwollen.
Ja,
und,
genau.
Aber zum Trailer, also ich fand's schon cool, also die Effekte, der ist schön düster. Wir wissen jetzt schon, okay, es gibt zwei Versionen. Es gibt, ich glaube, Dark Stranger und der normale Stranger. Wie genau und
Dark Stranger Dark ist ja wirklich, ich bin ja kein Marvel-Fachmann, ne? Ich kenne auch die Comics nicht, aber ich habe gelesen, dass der wirklich absolut herbeigesehnt wird, dass da wirklich die Marvel, die eingefleischten Marvel-Fans, dass die sich wirklich ein Ei abgefreut haben, um es mal so zu sagen, dass endlich der Dark Stranger auch am Start war.
Und dann schließt sich, glaube ich, so ein bisschen der Kreis mit Spider-Man Home, No Way Home, dass der böse Dark Stranger quasi das Multiverse geöffnet hat. Und
ja, ist klar.
Und das muss man mal gucken. Ich habe nur so ein bisschen so die Befürchtung, dass das wieder so ein riesen Fanservice-Aufgebot wird. Also wie gesagt, das ist ja mittlerweile ist ja Fanservice ja schon so fast schon negativ belastet. Weil es geht dann, glaube ich, darum, das hatten die ja auch, also in vielen anderen Kritiken, die man sich so auch für Spider-Man angehört hat, so als damals für den ersten neuen Spider-Man mit Tom Holland die E-Mail ja irgendwie geleakt worden ist, ja, wir müssen halt Fanservice, wir müssen halt Milliarden damit einverdienen. Ja, ja. So, und deswegen wird halt eigentlich ein Produkt nach auf ein Reichsbrett quasi erschaffen. So.
Ja, ja.
Und diese ganze Multiverse-Scheiße, muss ich auch ehrlich sagen, so, das ist auch ein bisschen alles nur noch so Inzuchtsfilme. Also es geht halt nur noch darum, alles miteinander zu verknüpfen, so, und wenn halt, da müsste der noch mit reinkommen und als dann irgendwie so nach dem Motto, ja, jetzt kommen die ganzen Spider-Mans aus den alten Filmen alle wieder halt rein und es ist ja natürlich schön in dem Moment und ich fand den Effekt im Kino ja auch geil, wenn alle so yeah, buh, und da denke ich nur so, hä, warum freut ihr euch jetzt alle, dass Andrew Garfield, das war jetzt der schlechteste Spider-Man und dass er durch so ein altes Tor durchkommt und alle jubeln, als hätte man Jimi Hendrix zurückgeholt. Aber dabei ist es halt einfach eigentlich ein miserabler Schauspieler. Und vor allem Tobey Maguire als kompletter Heroin-Crack, dass der zurückgekommen ist. Also ich habe das, also, das war halt alles so, es ist halt nett, aber es braucht kein Mensch. So, und dann kriegst du irgendwie, ja, Flash, der reist in die Vergangenheit und Michael Keaton. Ja, es ist natürlich super, aber es ist halt so, ja, du sollst ja auch Spaß haben, das will man ja auch gar nicht negativ verhandeln und deswegen ist es ja auch super. So, aber wenn ich dann jetzt halt höre, im Flash spielt Michael Keaton als Batman mit, so, warum? Was soll das? So, das ist,
ja, das ist Quatsch.
Als nächstes kommen nur noch solche Multiverse-Filme raus, weil sie denken, okay, wir haben jetzt keine Story, jetzt holen wir einfach alle Charaktere, die es halt gibt. So, und dann kam irgendwie ein Bericht so, ja, also jetzt, wo dieses Multiverse wiederkommt, könnte ich mir auch gut vorstellen, meinte Danny DeVito, als Pinguin zurückzukommen. Ich so, nein!
Unbedingt! Was soll denn der Quatsch? Klar, wäre doch super. Aber wo wir gerade beim Thema sind, die alte Charaktere ausgraben und das ist ja fast auch schon Multiverse-mäßig, ist Jurassic Park im Dominion.
Jurassic Park, genau.
Alter,
das
aber
Gleiche.
Ich habe mich da schon so drüber wieder gefreut. Ich finde,
ich habe mich auch sehr gefreut. Ich
ist doch super.
Auch geil.
Sam Neill steht da auf einmal. Das ist doch super.
Sam Neill, Laura Dern. Also ja. Das ist schon schön. Klar ist es natürlich auch wieder der härteste Fanservice und alle, wenn da reingehen. Und als ich den Trailer gesehen habe gerade, dachte ich auch nur, boah, das kenne ich doch alles aus dem ersten Teil. Dann hast du halt noch den Sprecher, also den alten Mann.
Ja.
Ist ja, glaube ich, weiß noch nicht, wie er heißt, der halt so das Intro halt spricht. Und dann denke ich so, ach Leute, das ist halt so, das ist natürlich, es triggert dich persönlich
total.
Ganz einfach, so, weil du damit verbindest. Also wenn ich überlege, ich habe den mit 12 oder wie alt ich da war, den im Kino halt gesehen und was das mit einem gemacht hat, was du nie gesehen hast und jetzt kommen halt die Charaktere, die man halt damals halt schon alles gut und auch toll und sowas fand, kommen halt natürlich zurück. Und ich finde das halt auch für Jurassic Park nachvollziehbarer, als irgendwie einen scheiß Multiverse aufzumachen, dass
natürlich
man alle Fancharaktere so wieder halt holt.
Ja,
so.
Natürlich. Aber du hast absolut recht, weil die Jurassic Park-Filme habe ich zum Teil im Kino gesehen, die Jurassic World-Filme habe ich aber nicht im Kino gesehen, aber für den neuen Jurassic World habe ich auf jeden Fall Bock ins Kino zu gehen.
Voll, also absolut. Also ich fand ich habe nur den ersten im Kino gesehen, den zweiten habe ich zu Hause gesehen. Der zweite war auch leider Schrott. Und aber ich habe da halt Bock drauf. So, es geht, glaube ich, halt auch in verschiedenen, so verschiedenen Ebenen. Mhm. Und es soll ja auch das Ende sein. Also danach soll ja Schluss sein.
Ja. Oh, warte. Ja, habe ich auch gelesen.
Ach, ich dachte gerade.
Lass uns mal einen Bruch machen. Hast du Encanto gesehen? Wir sprechen ja auch eigentlich immer über Disney- und Pixar-Filme.
Nee, habe ich leider noch nicht gesehen.
Oh, kann ich sehr empfehlen.
Keine Ahnung. um was es da geht. Keine Ahnung.
Ist ähnlich
schön. Ich würde jetzt quasi einen Break machen, den Trailer gucken.
Ach, okay. Nein, brauchst du nicht. Dann ist es nur eine Empfehlung.
Dann ist es eine Empfehlung, finde ich gut. Ja. Dann werde ich den gucken. Hab ja Disney Plus.
Genau.
Ohne Werbung.
Wir kriegen leider kein Geld dafür.
Wir kriegen nicht mal Support. Daher egal. Und
wir kriegen noch nicht mal Disney Plus Zugang. Danke.
Danke. Was haben wir denn noch? Okay, die Trailer haben wir jetzt eigentlich
haben wir durch.
Eigentlich durch.
Dann, ich weiß, wir wollten eigentlich nicht drüber reden, weil du es nicht gesehen hast, aber ich habe jetzt gerade die sechste Folge, guckst du gerade die aktuelle, und es ist das Beste, was es im Moment gibt, und das ist Euphoria. Also die sechste Folge ist nicht ganz so gut wie die fünfte, also meiner Meinung nach ist die fünfte Folge von der zweiten Staffel Euphoria mit das Beste, was je fürs Fernsehen-Stream produziert wurde. Es ist so unfassbar.
Ja, das war ja auch schon bei der ersten Staffel halt so. Also die erste Staffel war ja, ich würde mal sagen, filmisches Gold. Also du hast ja einfach so viele Ideen, die du ja vorher noch nie gesehen hast. Und wenn man sich die Making-of-Sachen anguckt, was der Regisseur alles umgesetzt hat und sich halt auch geschickt, finde ich, immer an viele Filme, Genren irgendwie halt bedient.
Total.
Die du auch dann extra so wiedererkennst.
Ja.
Und das soll ja in der zweiten Staffel noch mehr sein. Und was ich halt so gesehen habe an übereinander, an quasi Verweise auf andere Filme, denke ich so, ich habe richtig Bock. Aber ich habe dir ja schon gesagt, ich habe die erste Staffel und die zwei Episoden quasi alles in einem durchgesuchtet.
Ja.
Und das ist halt so eine Serie, die ich in so einem Sog mir angucken will. Das ist halt so, du bist halt deine ganz eigenen Welt, und ich habe da keine Lust, eine Woche zu warten, um dann da wieder reinzukommen. Also das ist halt so, dass deswegen warte ich, bis halt die nächsten zwei Folgen rauskommen, und dann gucke ich das in einem Stück. Und dann machen wir eine Special Euphoria.
Super.
Vielleicht machen wir einfach eine Folge gleich nach dem Finale.
Unbedingt.
Gleich morgens.
Ja.
Zack, dann habe ich alles durchgeguckt.
Ja,
und dann können wir ein großes Euphoria Special
machen. Machen wir das.
Das finde ich
sehr
gut.
Sehr, sehr gerne.
Weil dann ist es auch frisch, weil du wolltest die erste Staffel ja auch nochmal gucken.
Genau.
Dann nimm dir das auch quasi ab Folge 7 vor, dann hast du, glaube ich, einen Sog sozusagen.
Genau.
Also,
genau. Genau so werde ich es machen. Das passt doch zeitlich perfekt.
Das ist geil.
Okay,
perfekt.
Dann habe ich ja gesagt, ich habe keine Podcasts gehört, aber ich muss ja irgendwas hören. Und ich habe dann, nochmal das aktuelle Thies Ullmann-Album gehört. Und er hat ja ein Lied, Danke für die Angst, was quasi Stephen King gewidmet ist. Und da singt er, ich habe einen Hund, der Cujo heißt, und mein Auto heißt Christine. Und dann habe ich mir die beiden Hörbücher angehört. Cujo und Christine. Und bin halt seitdem echt auf dem Stephen King Film. Dann habe ich mir hier Nachtschicht angehört, diese 20 Kurzgeschichten, die ja auch, zum Teil mehrfach auch schon verfilmt wurden und so. Und ich würde einfach gerne über Stephen King und natürlich auch über die Filme, die ja nicht alle gut sind, die zum Teil sogar richtiger Scheiß sind, wo aber eben auch Meisterwerke dabei sind. Das gibt's ja gar nicht, wie viel da verfilmt ist und was für eine Range das hat. Also von wirklich hundsmiserabel bis meisterwerklich.
Da können wir gerne drüber sprechen, weil Stephen King, das ist halt genau, was du gerade schon meintest, er hat, ich glaube, viele Meisterwerke geschaffen, die durch die Filme zerstört worden sind. Weil es gibt halt echt gute Filme und vor allem auch richtig gute Verfilmungen. Also sei es irgendwie Carrie.
Es gibt schlechte Filme von Stephen King, die auch schlecht verfilmt wurden. Also er hat jetzt nicht nur Meisterwerke geschrieben.
Nee, natürlich nicht, aber halt viele gute Sachen, die er geschrieben hat, die aber verhunzt worden sind. So,
absolut. Ja, absolut.
Und die dann halt. Also ich bin aber ehrlich gesagt auch nicht jetzt so der große Stephen King, um da jetzt zu sagen, also nicht Fan schon, aber dass ich das alles kenne. Also ich kenne natürlich ganzen Klassiker.
Ich kenne auch längst nicht alles.
Und aber halt was, wenn man sich eine Verfilmung anguckt, aber auch nicht das Buch gesehen hat, kann man ja zumindest halt urteilen, wie quasi die Umsetzung halt war.
Genau.
Und ich denke so, dass es da halt einfach viel Potenzial gibt, weil er ja auch ziemlich geil Sachen beschreibt und eine Stimmung aufbaut, die du ja auf Film relativ sagen wir mal, leicht pro, also halt umsetzen kannst. Sei es irgendwie bei Stand By Me oder Green Mile, die Verurteilten. Das ist ja halt die Stimmung, die, glaube ich, auch im Buch drin ist, die ja auch sehr gut eingefangen worden sind. Und dann haben wir irgendwelche Sachen wie der Nebel. Also ich habe den vor ein paar Monaten das erste Mal wieder gesehen. Und da sage ich so, oh, also Schauspieler, alles soweit cool, aber diese ganzen Effekte und so. Ich fand ihn unguckbar. Es war einfach alles so schlimm.
Wie heißt denn der Regisseur nochmal, der auch die Verurteilten gemacht hat? Wie heißt der denn nochmal? Der hat ja nur so eine Handvoll Filme gemacht. Der hat doch nur Stephen King-Verfilmung gemacht, oder? Oder auch nur so 3-4 Filme oder so. Ist ja nicht Frank irgendwas?
Da hast du mich jetzt ertappt.
Scheiße.
Da müsste ich tatsächlich googeln.
Egal.
Egal. Aber ja. Verurteilen immer noch schön. Green Mile finde ich immer noch gut. Stand By Me funktioniert
natürlich
immer noch.
Absolut.
Christine auch sehr geil. Habe ich vor Monaten wieder gesehen. Alleine die Idee mit dem Killerauto ist halt einfach großartig. Ja. Cujo habe ich so gar nicht in Erinnerung. Also ich habe den als Kind irgendwann gesehen und fand es mega gruselig. Das halt, ja, es gibt auch so ein Fun-Fact wegen dem Hund. Die haben ja ganz viele verschiedene Hunde benutzt. Das sieht man halt ganz oft in den Szenen, dass die einfach ausgetauscht worden sind. Fand ich halt irgendwie ganz witzig.
Aber der gilt auch nicht, es gilt nicht als die beste Verfilmung von Stephen King. Es war ja auch eine relativ
frühe. Aber trotzdem einen Hund so bösartig hinzukriegen, fand ich schon sehr gut.
Ja, ja,
also
auf jeden
das,
Fall.
Ich glaube, mit was haben sie den Schaum denn immer gemacht, dass der so böse?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, die haben da
Zahnpasta.
Irgendwas, Kaugummi oder sowas. Irgendwas
Hund
musste der halt kauen, dass der halt immer so sabberte. Oder war das Haferschleim? Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwas haben sie da eben halt benutzt. Ja. Ja, und auch selbst Carrie funktioniert heute immer noch. Also
ist
immer
und
noch
Carrie ein fieser, ist ja wirklich das. Ja, ja, absolut. Carrie ist ja das Debütroman von Stephen King. Das erste Buch von ihm, was verfilmt wurde. Das geht bei ihm ja manchmal relativ schnell, dass er ein Buch rausbringt und ein Jahr später gibt es einen Film. Und zu Carrie hat er zum Beispiel gesagt, dass er findet, dass das Ende vom Film besser ist als das Ende vom Buch. Und bei Shining, 4 Jahre später, mit Jack Nicholson, hat er gesagt, was ist denn das für eine Grütze? Mein Buch ist viel besser. kommt dieser Film 0, gar nicht ran.
Ja, aber bei Shining war eher das Problem, dass er nicht wollte, dass Jack Nicholson da mitspielt.
Ja.
Weil Jack Nicholson, er wollte ja einen Charakter haben, der eher unscheinbar ist. Im Grunde, da kommen wir wieder zu True Crime, die ganzen Killer sind immer unscheinbare Typen.
Yeah.
So, immer unscheinbare Leute, die dann böswilliger sind. Also halt, sei es irgendwie halt auch bei Honka, war es halt eigentlich so ein Typ, der halt Versicherungskaufmann ist. Yeah. Und dann halt eigentlich der Killer. Und das sollte ja auch Shining sein, weil Jack Nicholson ja die ganze Zeit schon von Anfang an wie so ein Metzger aussieht.
Psychopath, ja, voll. So, aber trotzdem ist es doch geil. Also ich finde den Ur-Shining, ich finde den super.
Hast du aber dann mal die Neuverfilmung gesehen?
Habe ich nie gesehen. Hast du die gesehen?
So, nee, leider noch nicht. Also es ist ja keine Neuverfilmung, sondern es ist ja die Weiterführung von der Geschichte.
Ja.
Soll ein bisschen zäh wie Gummi sein, aber trotzdem ganz gute Ansätze. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil ich glaube, jedes Mal, wenn ich den angemacht habe, war es so, oh, der geht 3 Stunden, glaube ich. Habe ich keinen Bock drauf.
aber was ich ganz geil fand, ich habe Billy Summers, das aktuelle Buch von Stephen King, habe ich gelesen und fand das Mörder gut und habe jetzt gerade aktuell gelesen, dass J.J. Abrams sich die Rechte direkt weggeschnappt hat, also wirklich unfassbar früh und da eine Serie draus machen möchte. Auch mit von Stephen King mitproduziert. Und da gibt es eine sehr schöne Anlehnung an Shining. Und das ist wirklich so für Leute, die Geschichte von Shining kennen, war so, oh, krass.
Okay.
Aber ich verrate nichts, ich spoilere da nichts, weil Billy Summers ist wirklich eins der absolut besseren Bücher von Stephen King. Und da freue ich mich extrem, wie das filmisch umgesetzt wird.
Okay, Billy Summers.
Ja.
Ja, ich fand ja auch, was so Serien angeht, also du hattest ja aufgeschrieben, Under the Dome, habe ich, glaube ich, nie gesehen.
Erste Staffel fand ich gut und dann wurde es irgendwie irrelevant, dann wurde es irgendwie uninteressant, da habe ich nicht weitergeguckt. Aber erste Staffel fand ich echt gut.
Okay,
ja.
Muss ich nochmal gucken. Ja. Was ich halt aber richtig cool fand, war halt tatsächlich 11/22/63 der Anschlag.
Ja,
Knaller. Das war richtig geil umgesetzt. Ja. Danach habe ich mir auch das Buch und dachte so, krass, die haben sich richtig Mühe gegeben. Und ich finde, solche Filme, also sagen wir mal, seine Bücher sollten auch eher in so ein Serienformat gebracht werden.
Ja.
Um halt nicht 300 bis 500 Seiten, die er ja immer schreibt, auf das Wesentliche irgendwie halt auf, oder was auch immer, halt runterzustampfen.
Ja. Ja. Da geht halt welcher das Idiot ist auf die Idee verloren. Gekommen, der Turm als Film zu verwursten? Also, was für ein Schwachsinn.
Ja, das, ich habe leider nichts davon gesehen, aber mein bester Freund, der hat es durchgesuchtet und fand es halt so, und auch der Film, es war halt einfach Quatsch. Es war ein richtig quatschiger Scheiß. Ich habe ihn auch im Kino gesehen und dachte so, vielleicht reicht es ja als Film, aber selbst als Film, ohne die Backstory zu kennen, war es halt peinlich.
Ja, und es ist ja alle, die Backstory kennen, sagen ja so, es ist noch peinlicher, weil einfach es einfach unsinnig ist.
Dann gab es ja auf Sky auch noch die Serie The Outsiders von ihm. Und das fand ich richtig geil spannend. Also das hat auch richtig Bock gemacht, die durchzugucken. Und The Stand ist ja halt auch nochmal neu veröffentlicht worden, glaube ich. Ne? Es gab den, es gab den Stand-Film, den Zweiteiler, die habe ich nicht gesehen, und die Serie, die ist ja auch so ein bisschen an H.P. Lovecraft so orientiert, so, oder inspiriert, an dieses Übermenschliche und Alien-artige.
Ja.
Und da bin ich, vielleicht muss ich die mir nochmal angucken. Weil die Geschichte könnte vielleicht ganz gut sein.
Ja.
Aber kommen wir mal noch zu anderen Verfilmungen, die ja auch immer moderner und neu waren. Das war ja, ich fand es irgendwie halt lustig, dass Stephen King's S, genau wie die Verfilmung, ich fand damals das Original, das mit den Kids cool, erwachsene Scheiße. Bei der Neuverfilmung, wieder mit den Kids cool, erwachsene Scheiße.
Ja.
Es ist genau so 1:1 adaptiert. Und weiß ich nicht. Hätte man auch nicht mehr brauchen. Also hätte man nicht gebraucht.
Der erste Teil hätte gereicht, absolut. Aber der ist gut. Der erste Teil ist super.
Der ist gut, ja. Der hatte gute Momente. Die Kids waren cool. Und daran
Wobei ich ein paar Sachen aus dem Buch schon vermisst habe, wo ich mir gedacht habe, so, das würde sich doch visuell super setzen lassen. Das habe ich, aber wer weiß.
Blöd. Nee, aber was haben wir denn, was kommt denn noch so an Stephen King Sachen oder?
Alter, es kommen ultra viele, wenn du mal bei IMDb guckst, da sind irgendwie allein 20 oder über 20, die jetzt irgendwie in Planung sind oder gerade abgedreht sind, wo er irgendwie seine Finger oder seine Schreibe, wie man ja so schön sagt, mit dem Spiel hatte. Kommen wir mal zu den nicht so guten Sachen. Kinder des Zorns, ne? Da gibt es irgendwie 10 Verfilmungen von. Und die sind alle scheiße.
Ich fand Kinder des Zorns waren auch schon so wirklich, das ist so der Kindergarten, den man am liebsten überfahren möchte. Also es ist halt nur schlimme Kinder. Das ist also im Grunde, wenn du halt so alle Kinder, die du im Kindergarten, Schule schon scheiße findest, die spielten da drin mit. Ja. Und das hat irgendwie nicht wirklich, der hat keinen Spaß gemacht, weil die auch ein bisschen peinlich waren. So, das gehört
aber warum gibt es denn da 8 Teile von und warum gibt's dann irgendwie alle 2 bis 3 Jahre nochmal eine Neuauflage und dann nochmal einen Fernsehfilm und dann nochmal einen Kurzfilm und dann noch, will doch irgendjemand das nochmal wieder ins Kino, aber warum denn? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, vielleicht, weil das kann oder weil die Leute da, weil böse Kinder immer funktionieren. Also ich weiß halt auch nicht, was ist da irgendwie, was der Hintergrund. Ich habe auch, glaube ich, nur einen gesehen oder 2 und das hat mir auch gereicht. Kann sein, dass es tatsächlich die Geschichte irgendwie halt eine große Fanbase einfach hat.
Kann sein.
Die mehr oder weniger da halt drauf stehen. Aber ich wusste gar nicht, dass es so viele Verfilmungen davon gibt. Und aber welche zum Beispiel, ich gucke gerade hier mal so durch, zum Beispiel in Friedhof der Kuscheltiere gab es ja auch dann eine Neuverfilmung, die halt unfassbar miserabel war. Stimmt, hier Kinder des Zorns 5, Alter.
Ja.
Nichts von mitgekriegt.
Ja. Und aber so abgefahren, dass halt die besten Filme, also die besten Filmversionen von Stephen King, dass es halt kein Horror ist, sondern dass es halt sowas ist wie Stand by Me.
Drama.
Verurteilen und The Green Mile. Also die würde ich mal herausheben, weil die halt auch einfach besonders gut sind. Und Stand by Me hatten wir hier schon lange und breit als Thema, so was für Schauspieler dabei waren und was der Film so für einen bedeutet, wenn man den relativ jung gesehen hat und so. Achso, spielt in Euphoria übrigens jetzt auch eine kleine Rolle, Stand by Me, was sehr, sehr schön ist.
Ach cool, okay, ja. Ich bin sehr gespannt.
Ja,
er muss mich, glaube ich, da echt mal so die ganzen Querverweise, das ist vielleicht auch nochmal eine gute Aufgabe, für unser Special zu gucken, welche Filme alle einen Querverweis haben.
Ja.
Finde ich gut, weil auf Instagram gibt es immer mal wieder so Euphoria also halt Vergleiche und da ist auch krass. So, das ist echt viel und da muss man aber vielleicht selber mal drauf kommen.
Ja.
Und also ich weiß halt auch nicht, ob das so ein bisschen daran liegt, okay, jemand, das ist so ein bisschen das Beispiel für Fantastic Four, um jetzt einen ganz anderen Bogen aufzuspannen, dass halt viele Bücher glaube ich, von Stephen King sehr schnell verkauft worden sind für Drehbücher und die dann halt abliefern müssen. Und dann muss halt innerhalb von 1 bis 3 Jahren oder 2 bis 3 Jahren muss dann halt irgendwie ein Film entstehen, weil sonst verlieren die Rechte an diesen Buch.
Ach so, verstehe. Verstehe.
Und deswegen gab es ja damals auch von Bernd Eichinger halt diese erste deutsche Fantastic Four Film, die nichts mit dem Comic zu tun hatten, weil die die Rechte quasi schon fast kurz vorm Ablaufen waren und da musste okay, wir schustern uns so einen Scheiß zusammen, wo dann halt ja selbst Marvel oder das Studio damals den halt nachdem er fertig war, der muss in den Giftschrank, der darf niemals an die Öffentlichkeit. Und so könnte ich mir das bei diesen ganzen Buchverfilmungen von Stephen King. Das ist so, Stephen King hat ein Buch fertig, so nach dem Motto, da wird das sofort verkauft, das wird bestimmt noch nicht mal gelesen. Und dann merken sie, oh scheiße, wie sollen wir das denn jetzt verfilmen? Das geht ja gar nicht. Und deswegen hast du, glaube ich, halt auch so viele Schinken dabei, die mehr oder weniger für sich null funktionieren. So, und oder zumindest die nicht funktionieren, die so ein bisschen auf diese Ebene gehen, übermenschlich und oder alienmäßig oder was er da halt alles quasi sich zusammengeschrieben hat, wo man weiß, ja, scheiße, wie sollen wir das denn umsetzen? Da funktionieren halt eben die Filme, die eine ganz klassische Linie haben, eben nicht diese Horrorgeschichten, sei es irgendwie die Verurteilten, Green Mile oder selbst Misery. Misery auch erst vor ein paar Monaten mal gesehen wieder, immer noch genial.
Ja.
So. Und das sind halt solche, so, ich sag mal so einfach gestrickte Stories, die nicht irgendwie wie ein Gucho, wie kriegen wir denn jetzt so einen Psychohund hin? Oder auch Shining sind ja auch im Grunde ist ja auch nur ein Kammerspiel, weil sie spielen ja nur in diesem Hotel.
Klar.
Und den muss ich auch nochmal wieder gucken. Sehe ich hier gerade Rare M. Es begann ohne Warnung. Dieses, wo die ganzen Techniksachen anfangen, die Leute anzugreifen.
Das kenne ich nicht.
Ich glaube, der funktioniert auch heute noch.
Okay, cool. Was ja totaler Schrott ist, ist der Rasenmähermann. Da hat dann auch wenigen Filme, wo Stephen King seinen Namen rausgeklagt hat. Der hat gesagt, er will mit dem Film nichts zu tun haben und sein Name darf da nicht mit in Verbindung gebracht werden, mit dieser Verfilmung.
Nee, ach, das war auch, selbst als Kind, wo man noch keine Ahnung hatte, war das schon so peinlich.
Ja, so, total. Und der ist ja auch aus dieser Kurzgeschichtensammlung, so wie manchmal kommen sie wieder oder der Mann, der Blumen liebte, der ist ja auch 100-mal verfilmt worden.
Ja, das ist also bei den Kurzgeschichten, das ist es ja auch so, weißt du hast halt eine Kurzgeschichte, geht 5 Seiten und da wollen sie dann 6-Stunden-Film rausmachen. Also was soll das denn? Also man baut doch die ganze Energie auf das, was er da erzählt und dann habt ihr einen geilen Film, statt irgendwie noch Sachen zusammenzudichten, wo ihr keine Ahnung von habt. So.
Ja, das war ja auch das Problem bei der Hobbit, dass man da aus einem kleinen kurzen Kinderbuch irgendwie einen epischen Dreiteiler bauen muss, das war auch Quatsch.
Ich habe den ja damals im Nepal nur gesehen, weil das Internet umsonst war und der Film halt, dass man genug Zeit hatte, da umsonst im Internet zu sein. Um 3 Stunden. Ich habe den Film, glaube ich, 4-mal gesehen, aber ich weiß nicht, um was es geht. Ich glaube, es war eigentlich im Grunde eine Neuverfilmung von Harry Potter Teil 2. Das war's. Dolores sehe ich auch gerade, habe ich auch gar nicht gesehen oder gar nicht mehr in Erinnerung.
Ja, der ist gut.
Ich glaube, ja.
Ja.
Nee, ansonsten, so gesagt, war bei Stephen King viel Schrott dabei.
Ja.
Aber auch viele gute Sachen, halt sowas.
Voll.
Und, der Werwolf von Tucker Mills. Der war auch gut. Das war, glaube ich, ein ganz guter Werwolf-Film.
Ja.
Es gibt da halt auch nicht so gute Werwolf-Filme. Ich glaube, American Werewolf 1, ich glaube, der war halt auch noch sehr gut.
Ja, der war gut.
Und The Hole. Oder Howling. Hieß der Hole?
Oh, ja. Der war richtig gut. Der war gruselig. Oh, der war unheimlich.
Es gibt noch einen, der heißt, glaube ich, The Better Moon oder sowas. Der war halt auch richtig gut. Also sonst gibt es halt keine geilen Werwolf-Filme leider.
Teenage Werewolf in Paris. Hieß der nicht so?
Nee, das war American Werewolf in Paris, war der zweite Teil von American Werewolf
in London. Ja.
Teen Wolf war der mit Michael J. Fox als Basketballspieler. Das war
den
gut.
Meinte ich. Teen Wolf, genau.
Der schockte auch. Ja. Der funktioniert heute auch noch, außer der zweite, der funktioniert nicht. Ach, herrlich.
Diggi.
Ja, also wie gesagt, Stephen King passt halt auch für so einen guten Regentag. Ne? Also
genau das habe ich auch gerade gedacht. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Voll gut.
Vielleicht gucke ich heute Abend nochmal einen Stephen King-Film. Ich glaube, da lässt sich was arrangieren.
Sehr gut. Ich hab noch eine Frage an dich, abschließend zu Stephen King. Mach mal IMDb zu.
Ich hab,
was denkst du denn, wie viele Credits hat auf IMDb hat Stephen King als Autor?
Als Autor, also im Sinne von seinen Büchern, die er dann die Drehbücher, die er mitgeschrieben hat, oder Autoren
alles.
Als seine Bücher?
Alles, ja, wo auch die als einfach als Vorlage benutzt wurden. Wie viel?
235, sage ich.
Es ist viel. Es ist viel mehr. Es sind 341.
Noch mehr?
Ja.
Alter, der ist doch erst 70. Ich habe ja in einem Jahr 80 Bücher,
irgendwie hinzukommen. Es werden seit 1976, wird sein Zeug verfilmt, das darfst du nicht vergessen.
Ach, ja, okay.
Ja. Krass. Da gibt es ja Serien auch noch, da zählt natürlich jede Folge und so, ne?
Also wenn man dann mal dieses ganze Buyout und all sowas, der müsste ja Milliardär sein.
Ich glaube, dem geht's nicht so schlecht.
Ich glaube auch nicht. Und apropos, war es jetzt nicht auch, dass er sogar die Neuverfilmung von S cool fand, dass er sogar ein Cameo hatte?
Hatte er wieder einen?
Ich glaube, er hatte im zweiten Teil ein Cameo.
Okay. Er war in der Zeit, dann war er der Cameo-König, auch in den ganzen Schrottfilmen. Irgendwo ist er immer im Hintergrund durchgelaufen.
Da gucken wir mal. Ich kriege hier mal.
Ja.
Der hat richtig viele Cameo.
Ja.
Stephen Kings Auflistung Cameo-Auftritt von Stephen King, sein Film. Witzig, Stephen King als Geordie Werhol. Was waren denn so die letzten? Ach, er hatte sogar in Die Simpsons hatte er eine. Aber viel als Stimme, sehe ich hier gerade.
Ja.
Ja, er ist Kapitel 2, tatsächlich.
Ach,
da
geil.
Da ist er der Antiquitäten-Shop-Besitzer, wo Billy sein Fahrrad wiederfindet.
Alles klar. Ach, lustig.
Ach, okay. Cool. Ist jetzt gar nicht so eine geile News. Aber,
gut, Digi.
So.
Schön war das.
Ich würde mal sagen, es war schön. Und ich würde mal sagen, wir hören uns in 2 Wochen dann halt wieder,
spätestens,
wenn Euphoria durch ist.
Genau, so noch wieder.
Dann machen wir mal so ein richtig recherchemäßiges, so eine richtig gute. Vielleicht kriegen wir auch bis dato ein Sponsoring. Hallo Warner, mach mal hin. In diesem Sinne, mach's gut.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Das war Filmsnacks mit Dirksen und Matzen. Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.